In dem zweiten Teil unserer Folge zum Thema Brandschutz in der Zahnarztpraxis besprechen wir die Auflagen, die Sie haben in Ihrer Praxis, Brandschutzhelfer vor Ort zu haben und welche Dinge Sie bei der Ausbildung und dem Turnus beachten sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Interdental, dem Podcast für Ihre Praxiswissenschaft und heute mit unserem zweiten Teil zum Thema Brandschutz in der Zahnarztpraxis zusammen mit Tobias Wilkomsfeld. Hallo Tobi.
Hallo Thomas.
Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja dem Thema Brandschutz mehr aus der emotionalen Richtung genähert, wie schnell es jemanden betreffen kann in der Zahnarztpraxis, dass er der ein oder anderen Art und Weise betroffen ist, wenn es mal in der Praxis brennt oder wenn jetzt Geräte sich verselbstständigen und man gar nicht in der Praxis sein muss und trotzdem den Schaden hat. Und wir haben uns ja dieses Thema als wichtiges Refresher-Thema für unsere Fortbildungen vorgenommen. Also nicht nur in diesem Jahr machen wir zwei Kurse, die jeweils 50 Teilnehmern, die wir da reinpacken können, vorwiegend als Teamkurs. Das heißt, dass eine Zahnarztpraxis mit allen seinen Mitarbeitern kommen kann. Und diese Kurse werden ziemlich spannend sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vor allem auf das Würstchengrillen und gleichzeitige Feuerlöscher-Training auf dem Schlosshof. Diejenigen, die da ein Interesse haben an diesem Kurs, die können über den Link in den Shownotes sich dann dazu anmelden. Ist grundsätzlich für alle Zahnarztpraxen offen in ganz Deutschland, aber das ist dann ist es ja fast wie ein Praxisausflug, würde ich sagen, wenn die Leute jetzt aus München oder aus Dresden oder aus Berlin mit der Praxis kommen, sind die auch herzlich willkommen bei uns. Wir haben ja am Schluss sogar die Übernachtungsmöglichkeiten und das heißt, dass wir da 5 normale Zimmer und 5 Doppelzimmer haben. Das heißt, auch das würde ja gehen, dass die am Freitagabend ankommen und dann, nee, wir machen das ja auch an einem Freitag, ne?
Ja,
genau. Ja, genau. Dass die an einem Donnerstagabend ankommen und dann wirklich eine schöne Zeit haben. Aber heute in dem heutigen Podcast wollen wir uns den ganzen, Paragraphen, Pflichten widmen, damit, die Praxisinhaber einfach wissen, wie das Ganze, einzubinden ist in regelmäßige Trainings und Nachweise auch, die man vorweisen muss. Wie ist das denn jetzt generell geregelt, Tobi, mit den brandschutztechnischen Vorgaben in den Arzt- und Zahnarztpraxen?
Ja, also da kann ich grundsätzlich erstmal sagen, auch die Arztpraxis ist ja eine Arbeitsstätte, ein Betrieb und fällt somit auch unter das Arbeitsschutzgesetz. Und das Arbeitsschutzgesetz hat da im Paragraphen 10 auch vorgesehen, dass sich der Arbeitgeber genau sich um dieses Thema einfach auch zu kümmern hat. Er ist dazu verpflichtet, dass man Beschäftigte benennt, die sich auch um den Brandschutz kümmern oder die Brandbekämpfung oder auch die Evakuierung übernehmen. Und er musste natürlich auch dann die geeigneten Mittel, wie zum Beispiel auch Feuerlöscherdattel, bereitstellen. Dann steht auch noch drin, dass man sich um Erste-Hilfemaßnahmen kümmern muss. Das wäre also dieser Paragraphen 10. Wenn wir das jetzt aber nochmal weiter über das Thema des Brandschutzes weitergehen, geht es dann auch noch über die sogenannten technischen Regeln für Arbeitsstätten. Die nennen sich ASRs und dort gibt es zum Beispiel die A2.2, das sind die Maßnahmen gegen Brände. Also es gibt da richtige Vorgaben, technische Regeln, wie man sich da am besten noch auszurüsten hat und wie man darauf reagieren kann. Das gibt's auch noch für Fluchtwege, also wie sie zu kennzeichnen, welche Längen dürfen die maximal haben. Also da gibt es wirklich Nachschlagewerke, wo das relativ leicht verständlich, aber auch dann niedergeschrieben ist. Und wenn ich mich in diesem Bereich bewege, dieser ASR, und ich das auch einhalte, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich dann die Anforderungen auch erfülle, die der Gesetzgeber vorgibt und damit auch erstmal safe bin. Wenn ich jetzt bereit bin, andere Lösungswege einzuschlagen, da muss ich immer noch mindestens die gleiche Sicherheit für die Beschäftigten auch erreichen, dann wäre es auch in Ordnung, ne? Dann kann ich damit auch arbeiten. Und dann gibt es auch noch Vorgaben von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Die kümmert sich auch nochmal ganz explizit um den betrieblichen Brandschutz in so einer Arbeitsstätte, wo es dann wirklich nochmal ins Detail reingeht, wie ist das mit den Löschmitteln, welche Brandklassen erwarten uns da. Also wirklich sehr detailreich da nochmal beschrieben, aber auch leicht verständlich für jemand, der sich nicht täglich auch damit beschäftigt.
Ja, also da kann ich mir auch vorstellen, dass wenn jetzt jemand dort sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat, gar kein Konzept vorweisen kann und keine Brandschutzhelfer vorweisen kann und es dann ja zu einem Schaden kommt, wenn es jetzt auch Personenschaden ist aufgrund dessen, dass dann der Inhaber dafür haftbar ist. Auch wenn derjenige einen Versicherungsschutz hat, dann haftet der Arbeitgeber dort mit.
Genau, ja, also er steht in der Verantwortung und das fängt ja, ich meine, du hast es jetzt auch selber erlebt mit deiner Praxis, es fängt ja schon an mit dem Bau oder der Renovierung oder Erweiterung einer Praxis, dass da ganz viele Einflüsse kommen, auch seitens des Brandschutzes, die man da zu berücksichtigen hat. Und das sind natürlich dann Architekten und auch die Brandschutzdienststellen, die auch solche Begutachtungen mitmachen, dann natürlich ganz gefragt, um da wirklich ein Konzept zu entwickeln, was auch später über die Jahre hinweg eine gute Basis einfach auch bietet. Also ich bin der Meinung, dass es in jeder Praxis, auch wenn man es vielleicht jetzt gerade noch nicht kennt, es irgendwo ein Brandschutzkonzept gibt, weil es muss es geben. Also irgendwo muss was niedergeschrieben sein, wie man sich das vorstellt, wie es im Schadenfall dann noch abzulaufen hat oder auch im vorbeugenden Brandschutz.
Es sei denn, es ist eine Praxis, die seit 150 Jahren am gleichen Standort besteht und einen Bestandsschutz hat.
Genau, ja. Also es gibt Bestandsschutz, sobald ich also nichts verändere. Das ist also gibt immer Ausnahmen natürlich, das ist ganz klar. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo eine Praxis in einer alten Stadtvilla tatsächlich wirklich dem kompletten Brand zum Opfer gefallen ist. Und auch da ging es durch die Medien, dass einfach die gesamte Konstruktion des Hauses, über 100 Jahre alte Stadtvilla, natürlich auch mit dazu beigetragen hat, aufgrund des Holzes, Holztreppenhaus, dass es sich so weit ausgebreitet hat.
Ist das auch der Grund, weswegen man in Kirchenhäusern keine Feuerlöscher findet? Weil die einen Bestandsschutz haben? Zumindest sind mir keine aufgefallen. Also für die Größe des Raumes.
Ja, also da kann ich nicht ganz mit konform gehen. Auch da wird es solche Konzepte geben, die vielleicht dann so gut verteilt sind, dass die Beschäftigten in der Kirche da schon wissen, wo da was ist. Weil gerade da habe ich auch natürlich Veranstaltungen, die mit einer hohen Personendichte auch einhergehen.
Eben.
Also da gibt's auch die Konzepte, na klar.
Ja.
Fluchtwegskennzeichnung, das gibt's auch.
Ja, ja, aber wenn ich jetzt mir so einige Kirchen vor Augen führe, die haben ja nicht wirklich viele Notausgänge.
Einen großen auf jeden Fall.
Einen großen auf jeden Fall, aber wenn du dir überlegst, dass das Haus dann manchmal rappelvoll sein kann, also wenn es jetzt irgendwie Weihnachten oder Ostern ist, ja, dann ist das, glaube ich, nicht mehr so ganz konform mit dem, was, wie's, wenn man es heute neu bauen würde, man es machen würde.
Vielleicht kannst du die Frage ja bei der nächsten Christmesse einfach dem Prediger
stellen. Ja, ja, genau.
Wie er sich das vorstellt.
Aber jetzt nochmal zurück zur Zahnarztpraxis. Also jeder Praxisinhaber muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Da kommt der nicht dran vorbei. Und wie ist es jetzt wirklich rein praktisch geregelt? Also in der Zahnarztpraxis arbeiten ja typischerweise, wenn es jetzt eine Einzelpraxis ist, 10 Mitarbeiter. Aber der Trend geht ja auch zu größeren Strukturen, wo es dann auch 20, 30 Mitarbeiter sein können. Ich habe hier einen Überweiser von mir. Das ist eine Praxis in Essen. Die haben knapp 70 Mitarbeiter.
Ja.
Und vielleicht erzählst du dazu mal ein bisschen was, weil das hängt ja auch ein bisschen von der Anzahl der Beschäftigten ab.
Genau, und zwar ist das nämlich die Anzahl der sogenannten Brandschutzhelfern. Grundsätzlich kann man sagen, gibt es ja Gefährdungsbeurteilung für alle möglichen Belange. Und die würde festlegen, wie viele Brandschutzhelfer dann benötigt werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass so ein Anteil von 5% in der Regel erstmal ausreichend sind. Aber das ist noch nicht zu Ende gedacht, da komme ich gleich nochmal zu. Denn es kann auch sein, dass es eine deutlich größere Anzahl ist, die man da wirklich auch benötigt.
Nehmen wir mal vielleicht eine Praxis mit 10 Mitarbeitern. Das ist ja wahrscheinlich so das häufigste Modell.
Ja, nehmen wir die 10 Mitarbeiter. Bei 5% würden wir also rechnerisch auf einen halben Brandschutzhelfer kommen. Den runden wir jetzt mal großzügig auf einen Mitarbeiter auf. Hätte ich also für eine normale Brandgefederung mein Soll erfüllt. Aber da muss man wirklich vorsichtig sein, denn meistens ist nämlich genau das nicht ausreichend. Denn was soll ich nämlich noch beachten? Habe ich einen möglichen Schichtbetrieb? Habe ich Mitarbeiter, die ab und zu im Urlaub sind, die Fortbildung besuchen oder vielleicht auch einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen? Da muss ich dennoch die ausreichende Anzahl von Brandschutzhelfern haben. Das heißt also, unterm Strich ist das mit dem einen Brandschutzhelfer, der vielleicht noch die Teilzeitkraft innehat und gerade auch im Urlaub ist, es wäre dann keine ausreichende Situation. Also zusammengefasst kann man sagen, dass es im Fall des Falles sollten genügend Brandschutzhelfer in der Praxis sein. Ich bilde also lieber einen mehr aus als einen zu wenig. Und idealerweise habe ich das gesamte Team ausgebildet und kann damit auch sagen, guck mal hier, ich habe die Erforderungen mehr als übertroffen. Ich habe die Brandschutzhelfer, die wissen alle, was zu tun ist im Ernstfall. Trotzdem ist es passiert, aber mich trifft jetzt kein Organisationsverschulden dabei.
Das ist ja auch der Grund, weswegen wir ja konzeptionell auch die ganze Praxis am besten ausbilden. Insbesondere, weil in einer Zahnarztpraxis gibt es in einem nicht erheblichen, also in einem recht erheblichen Maße ja Fluktuation der Mitarbeitenden. Und es gibt Teilzeitmodelle und es muss ja immer mindestens einer da sein. Das heißt, der Betrieb, wenn der Betrieb läuft, ist das richtig so, muss immer ein Brandschutzhelfer vor Ort sein?
Genau, das sollte so sein.
Okay, das heißt, wenn man jetzt eine Mitarbeiterin nur dafür abstellt und die ist dann am nächsten Tag schwanger, dann hat man ein Problem.
Genau, ich sehe das ja auch bei anderen wirklich Großbetrieben, auch außerhalb der Medizin, gerade wo jetzt die ganzen Telearbeitsplätze auch erschaffen wurden, wo man vorher 200 Mitarbeiter im Betrieb hatte und auf einmal nur noch 50 und die 150 davon 5 oder 10 Brandschutzhelfer da waren, die einfach nicht mehr anwesend waren. Und die steuern jetzt alle nach, um genau das wieder mit aufzufangen. Weil es gibt diese ganz klare Grundlage, dass man die Brandschutzhelfer in ausreichender Anzahl haben muss. Und die ausreichende Anzahl ist dann noch gegeben, wenn ich gewährleisten kann, dass ich zu den Zeiten in der Praxis auch jemanden da habe.
Wie ist denn die Ausbildung des Brandschutzhelfers organisiert?
Also grundsätzlich spannend. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil die Teilnehmer bekommen da einfach Einblicke in eine Thematik, die man vorher ja noch gar nicht erlebt hat. Das, was ich ja draußen selber häufig erlebe, wenn wir zu echten Einsätzen hinkommen, wo es brennt, wo Räume verraucht sind, das versuche ich ja so zu transportieren, dass die Teilnehmer im sicheren Bereich auch ähnliche Erfahrungen machen können. Und wenn ich dich jetzt frage, wie häufig hast du schon mal einen Feuerlöscher benutzt?
Also mit dir zusammen sehr oft.
Mit mir sehr oft. Es ist ja meistens so, dass die Teilnehmer ja so einen Feuerlöscher noch nie in der Hand hatten, geschweige denn damit irgendwie was mal gelöscht haben. Und auch das Erlebnis aus einem verrauchten Bereich, sich irgendwie zu evakuieren oder sich in Sicherheit zu bringen, das ist ja etwas, das mache ich vielleicht bei einem Escape Room in einer anderen Thematik noch mit, aber das mache ich ja nicht in der Praxis. Und wenn wir das jetzt mal einfach ganz konkret machen, wie sowas abläuft bei dir in den Schulungsräumen, anfänglich sind das halt die normalen, regulären Sachen, so die Grundzüge des Brandschutzes. Also warum brennt es überhaupt? Welche Brandursachen gibt es? Und wie sind so die Gefahren dargestellt? Und dann schaut man sich schon die eigentliche betriebliche Brandschutzorganisation an. Das heißt also, wie kann man Brandschutztüren erkennen? Warum ist es wichtig, dass die geschlossen sind oder schließen können im Ernstfall? Wie kennzeichnet man Fluchtwege? Und gibt es überhaupt diese Brandschutzordnung? Weil auch da gibt es ganz klare Vorgaben, die müssen einfach da sein in der Praxis. Ja, und dann widmen wir uns schon dem Thema Gefahren durch Brände. Und das ist wirklich umfangreich, hochinteressant und in der großen Verwunderung meistens auch verbunden. Denn diese praktische Rauchsimulation mit diesen Spezialbrillen, das spürt man wirklich direkt, wie das ist, wenn man diese Sichteinschränkung hat. Aber auch mit diversen Videos, die aus echten Einsätzen herstammen, kann man wirklich da eine ganz tolle Atmosphäre schaffen, um das Thema zu sensibilisieren. Ja, und da geht's schon weiter mit den Feuerlöschern. Gibt also richtige Feuerlöscher. Man schaut sich an, wie sind die aufgebaut, wie funktionieren die, welche Arten gibt es schon. Es gibt auch Löschsprays. Das ist auch eine ganz tolle Entwicklung in dem technischen Bereich. Wir schauen uns an, wie die Sprays auch funktionieren.
Das ist, glaube ich, so ein Thema, das sollten wir nochmal in einer separaten Folge besprechen, weil das recht komplex ist. Das wollten wir in der dritten Folge von unserer kleinen Reihe Brandschutz in der Zahnarztpraxis. Da gehen wir nochmal in die Tiefe.
Genau.
Aber jetzt mal ganz konkret, bedeutet das jetzt für einen Zahnarzt, der eine kleine Praxis mit 10 Mitarbeitern betreibt, der kann ja entweder alles auf seine eigenen Schultern packen, sage ich mal. Das heißt, der ist dann Brandschutzhelfer.
Genau.
Und Träger und bildet sich ganz alleine aus und sagt dann, okay, ohne mich läuft die Praxis sowieso nicht. Deshalb bin ich der Einzige. Das würde wahrscheinlich auch gut funktionieren, aber eigentlich ist es heutzutage zeitgemäß. Ich meine, der muss ja dann sein Team selber schulen, regelmäßig. Also der muss ja das Wissen dann auch weitergeben und vielleicht auch Simulationen bei sich in der Praxis machen. Aber unser Konzept geht ja eher dahin, dass man mehrere Mitarbeiter gleichzeitig qualifiziert und damit halt einfach viel redundanter ist.
Ja, genau. Du hast gerade noch eine wichtige Sache angesprochen. Und zwar ist es auch die Unterweisung. Die Unterweisung anhand der Brandschutzordnung, die kann dann auch der Inhaber auch selber durchführen. Und das muss man auch machen, einmal vor Aufnahme einer Beschäftigung. Also wenn ich einen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin habe, muss ich sie vorher auch auf jeden Fall einweisen. Und ich muss sie dann aber auch in regelmäßigen Abständen machen. Da spricht man so von einmal im Jahr. Oder es ergeben sich große Veränderungen in der Praxis, dann kann es sein, dass man es auch noch eher machen muss. Aber neben Thema Datenschutz, Hygiene, was auch alles regelmäßig kommt, sollte das Thema Brandschutz auf jeden Fall mit dazugehören. Und das kann man auch wirklich schön gestalten. Man nimmt sich die Brandschutzordnung, geht es mit den Mitarbeitern durch, man läuft mal die einzelnen Standorte der Feuerlöscher ab, wo stehen die, wie funktionieren die, wie sind die Notausgänge, wo ist vielleicht auch unser Sammelplatz? Also wo treffen wir uns, wenn wir evakuiert haben? Und wenn man das Ganze dann damit noch kombiniert, dass man sagt, ich schicke wirklich regelmäßig nicht nur einen Mitarbeiter, sondern ruhig etwas mehr zu diesem Brandschutzhelfer-Ausbildungsseminaren, habe ich damit schon mal einen großen Teil auch mit abgedeckt. Denn gerade diese ersten 2 Minuten bei so einem Brandfall, die sind so entscheidend, weil ich einfach keine Zeit habe dabei. Und wenn ich jetzt auf einer Schulter dieses Ganze, was ich da tun muss, die Feuerwehr anrufen, die Leute nach draußen bringen, den Feuerlöscher holen, den betätigen, das bekomme ich alleine nicht gewährleistet. Und wenn ich da 2, 3 Personen noch habe, die mich unterstützen, ist das das ideale, die ideale Herangehensweise.
Ja, absolut. Da bringst du mich auf eine Idee, dass ich in meinen Arbeitsverträgen auch nochmal so einen Passus oder so eine ganze Seite habe, wo man dann wirklich zum Einstieg eines neuen Mitarbeiters so eine Checkliste hat und Unterweisungen, die man sich dann auch im Arbeitsvertrag schon unterschreiben lässt. Quasi die Ersteinweisung, auch was das Thema anbelangt. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Weil dann hat man es an dem Ort in der Personalakte zumindest schon zu dem Moment, wo man eine neue Person einstellt.
Ja. Wenn wir gerade schon über die Unterschriften reden, was da auch noch ein wichtiger Tipp wäre, wenn jetzt die Mitarbeiter von dem Brandschutzhelfer-Seminar wieder zurück in die Praxis kommen, ist es auch wichtig, die Person zu benennen. Also gibt es ein reguläres Schreiben auch drüber, was die Teilnehmer auch im Kurs dann gerne erhalten, wo es darum geht, dass der Praxisinhaber wirklich die Person offiziell benennt als Brandschutzhelfer und auch mit den Aufgaben dann einweist. Also, dass man den betrieblichen Zuständigkeitsbereich noch einmal klar absteckt und das kommt bitte auch in die Dokumentation, dass wenn es zu dem Fall kommen sollte, man immer sagen kann, ich habe hier mich versucht, so gut es geht, an den ganzen Vorgaben dran zu orientieren. Ich habe meine Nachweise einfach auch hier.
Ja, das kann er ja dann nach dieser Fortbildung, die wir dann machen, kann er das grundsätzlich mit allen Mitarbeitern machen, die da gewesen sind.
Genau, also die Einweisung in den betrieblichen Zuständigkeitsbereich, das muss immer der Chef, der Inhaber dann auch eigenständig durchführen, weil jede Praxis ist absolut individuell von räumlichen Ausdehnungen her, von Tätigkeitsbereichen. Und es gibt ja diese Brandschutzordnung, die Praxis hat und die bespricht man dann mit den Mitarbeitern. Und diese jährliche Unterweisung, das ist etwas, was man absolut auch im eigenständigen Bereich machen kann. Die Ausbildung zum Brandschutzhelfer allerdings nicht, weil das ist dann ganz feste Regularien auch geknüpft, wer das ausbilden darf, welche Inhalte es da gibt. Und gerade auch ganz wichtig, diese abschließende Feuerlöschübung, wo man wirklich mit dem Feuerlöscher das Feuer auch bekämpft. Gerade das ist essentiell, um diesen Brandschutzhelfer dann auch zu erlangen, diesen ja. Nachweis.
Wie oft muss das wiederholt werden?
Ja, das muss wiederholt werden, in der Regel alle 3 bis 5 Jahre.
Mhm.
Es sei denn, durch Gefährdungsbeurteilung werden andere Fristen festgelegt.
Mhm.
Das ist jetzt aber auch wieder extrem genau. Ich empfehle den Praxen, so im 4. Jahr sich darum zu kümmern, da auch mal wieder aufzufrischen.
Ja.
Ja, dann ist man so in der guten Mitte mit dabei.
Also ich glaube, das kann man ja relativ gut vom Turnus her einbinden in die Aktualisierung zum Strahlenschutz. Weil da ist es ja auch geregelt, alle 5 Jahre muss es erfolgen. Das wird ja auch wirklich akribisch nachgehalten. Und wenn jetzt jemand das nicht macht, und das betrifft alle in einer Zahnarztpraxis, dann verliert er die Berechtigung, Röntgenbilder anzufertigen. Also der darf dann nicht mehr auf den Auslöser drücken. Und braucht dann, also wenn er das hat verfallen lassen, einmal eine grundsätzlich neue, dann reicht die Aktualisierung nicht mehr, sondern dann muss er sich quasi nochmal neu ausbilden lassen. Und es ist dann sehr viel aufwendiger, als die regelmäßige Aktualisierung zu machen. Also ich glaube, das wäre vielleicht eine Sache, die könnten wir in deinen Vortrag noch mit einbinden, wenn wir jetzt die Schulungen bei uns machen jetzt regelmäßig, dass wir den Praxisinhabern den Tipp geben, das einfach in der Personalakte turnusmäßig dann gleichzuschalten mit der Aktualisierung.
Ja.
Zum Strahlenschutz. Ja.
Passt ja auch ein bisschen. Es gibt auch die Wärmestrahlung.
Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, fein. Prima. Ich glaube, wir machen jetzt hier für den Punkt erstmal wieder den Deckel drauf. Und ich freue mich auf die 3. Folge, wo es dann wieder ein bisschen mehr praktischer wird, weniger paragraphenlastig, wo wir uns dann die Feuerlöscher vornehmen. Das ist ja eine Sache, die auch seinen ganz eigenen Turnus hat. Es gibt verschiedene Arten von Feuerlöschern, die dann mal geeigneter, mal ungeeigneter sind, die auch die Praxis genauso zerstören können, fast wie wie der Brand selber. Je nachdem, mit welchen Löschmitteln die dann dort arbeiten. Ich glaube, das sind so Dinge, die sind den Leuten nicht so bewusst, dass wenn sie jetzt einen kleinen Brand mit dem falschen Feuerlöscher löschen, dass dann manchmal der Feuerlöscher den größeren Schaden als irgendwie der kleine Brand verursachen kann. Das machen wir in unserer 3. Folge, Tobi, zum Thema Brandschutz.
Genau, da kann ich mal vorwegnehmen.
Ja.
Und auch da einen ganz tollen Tipp wird es dort geben, wie man sich nämlich einiges an Kosten sparen kann.
Absolut.
Aber das gibt's in der nächsten Folge.
Absolut. Also da bin ich dir sehr dankbar für den Tipp, und da habe ich selber für mich auch viel gelernt, und da verändert sich ja auch die Landschaft doch sehr. Also auch in den letzten 5, 6, 7 Jahren hat sich das so weit verändert, dass es jetzt eigentlich wieder ein Upgrade geben muss.
Ja, genau.
Freue ich mich schon sehr drauf. Dann sage ich bis bald, bis in 2 Wochen.
Bis bald. Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.